Diotima, du schweigst und duldest, und sie verstehen dich nicht, du heilig Leben, welkest hinweg und schweigst. Denn ach, vergebens bei Barbaren suchst du die deinen im Sonnenlichte, die zärtlich großen Seelen, die nimmer sind. Doch eilt die Zeit. Noch sehet mein sterblich Lied den Tag der Diotima, nächst den Göttern mit Helden dich nennt und dir gleicht.
Im Jahr 1796 verbrachte Friedrich Hölderlin, einer der bedeutendsten deutschen Lyriker, hier unbeschwerte Stunden mit Suzette Gothard, seiner Muse Diotima. Ehemals ein Treffpunkt jenseits höfischer Zwänge, wirkt der gräfliche Park in Bad Driburg noch heute wie ein Refugium der Ruhe, das sich mit einem Wall aus Büschen und Bäumen gegen den allgegenwärtigen Lärm stemmt. Doch als Sitz der Unternehmensgruppe Graf von Önhausen-Seestorf mit Hotel, Kliniken und Heilwasserquellen sowie einem Jahresumsatz von 81 Millionen Euro beherbergt das 64 Hektar große Areal selber verschiedenste Arbeits- und Klangwelten.
Ja, gerne. Morgen, ich guck mal gerade in meinen Kalender.
Auf Streifzug durch den gräflichen Park. Ein Feature von Alexander Grassoff.
Ach ja, morgen ist ja schon fix, ne? Ne, abgesagt hat sie doch den für Januar.
Christina Schütze ist PR-Direktorin der Unternehmensgruppe und verantwortlich für die interne und externe Kommunikation.
Danke dir, bis morgen.
Die Maxime: Präsenz in den Medien und ein gutes Image. Doch bei aller Ernsthaftigkeit locken auch hier die kleinen Sünden des Büroalltags.
So, hol mir erstmal Kaffee. Da war heute Morgen bestimmt noch 10 Stück drin.
Da war ich aber nicht dran.
Ich weiß, ich auch nicht.
Wer
hat's denn die alle?
Echt? Ich habe heute noch nichts Süßes gegessen. Gar
nicht.
Ich
jetzt gerade, zum ersten Mal.
Nee, ich nicht.
Bei uns ist im Moment so ein Überangebot. Ist ja in der Weihnachtszeit immer so. Jeder schleppt was an, jeder kriegt noch was geschenkt, was zugeschickt irgendwie.
Was man dann auch teilt.
Teilt man das
alleine essen, macht ja fett.
Ja, genau. Ich war neulich auf einem Workshop von der IHK Bielefeld. Die machen einmal im Jahr zum Thema Kommunikation was. Und das fand ich einen sehr guten Spruch von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon. Marke ist das, was andere über dich sagen, wenn du den Raum verlässt. Das ist ein sehr guten Spruch, den ich mir immer wieder versuche vor Augen zu führen, damit man so ein bisschen den Blick manchmal behält fürs Wesentliche. Das ist ja im Grunde dieser klassische, wem der Wurm schmecken muss. Nämlich dem Fisch und nicht dem Angler. Und so wie wir oft in der Kommunikation, im Marketing, in der PR oft auch dann denken, wir machen jetzt was, weil das finden wir gut. Kann man machen. Besser wäre aber ja, dass die Zielgruppe, die Rezipienten, die wir gerne haben wollen, dass die das gut finden und ansprechend finden. Und ich finde, da muss man sich immer wieder dran erinnern, weil man natürlich was machen will, was einem selber gefällt. Aber das hilft uns ja nicht weiter und kostet nur Geld, solange es unseren Zielgruppen nicht gefällt.
Dabei hat die Unternehmensgruppe ihren historischen Themenkern über Jahrhunderte bewahrt.
Es hat ja damit angefangen, dass wir hier die Heilquellen hatten und der Urahn, der Kaspar Heinrich von Siersdorf, 1792 das Ganze hier gekauft hat. 1782, Entschuldigung. Und seitdem machen wir Gesundheit. Also angefangen hat es mit der Trinkkur damals, die man damals schon gemacht hat. Und es ging immer weiter. Kur hat sich natürlich dann ziemlich verselbstständigt, gerade so in der Nachkriegszeit bis in die 80er Jahre, dann hat das ein bisschen nachgelassen. Dann haben wir hier auch viel angefangen schon mit Reha und eigene Reha-Kliniken in den 70ern schon aufgebaut. Letztlich geht es aber alles auf das Gesundheitsthema zurück.
Und dafür stehen neben 4 Reha-Kliniken und einem Reha-Zentrum auch die 3 Badehäuser des Therapiezentrums ein. Stichwort Medical Wellness.
Also wichtig ist, wenn Sie das Gefühl haben, es wird jetzt irgendwie stärker, unangenehmer, dann sagen sie Bescheid. Aber wenn sie jetzt merken, okay, das ist einfach an der Stelle jetzt nicht so ganz angenehm, ich kann es aber gut aushalten, dann ist es in Ordnung.
Die Finger der Masseurin schieben sich in tiefen Dellen über den Rücken des Patienten, hinterlassen weiße Spuren und großflächige Rötungen. Doch was plagt den Patienten eigentlich?
Der Patient hat Beschwerden in der Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule und Schulter und da gehe ich jetzt direkt an die Wirbelsäule und mobilisiere die einfach mal so ein bisschen, dass die Schmerzen da wieder geringer werden, weniger werden.
Am Morgen ist es am schlimmsten. Also wenn ich da wirklich zur Ruhephase komme, ist dann abends, dass ich mir noch eine Schmerzen bitte. Auch genommen.
Okay.
Aber es sollte ja kein Dauerzustand werden.
Nee.
Der Patient wendet den Kopf zur Seite. Schweißtropfen stehen auf seiner Stirn. Zwischen Verspannung und Entspannung liegt ein scheinbar anstrengender Weg.
Ja, es kommt halt immer drauf an, welche Strukturen man da hat, ne? Aber
nach einer Dreiviertelstunde ist es schließlich geschafft.
Okay, ja, bitte schön.
Danke.
Geht?
Ja, geht's
gut. In anderen Bereichen des Therapiezentrums wären solche Behandlungsdauern jedoch undenkbar. Bei einem Moorbad beispielsweise.
Ja, ja gut, dann pass mal auf, dann mache ich die Wanne jetzt voll und dann fühlst du danach, oder wie? Ja, machst du? Jo, dann mach das schon mal.
Luise Schrader ist medizinische Bademeisterin im sogenannten Neuen Badehaus. Gerade trifft sie die letzten Vorbereitungen für den nächsten Gast. Ein kräftiger Zug an einem großen Hebel auf dem Rand der Wanne.
Vorsicht.
Und das halbflüssige Moor bahnt sich seinen Weg, und zwar mit Hochdruck. 200 Liter in 20 Sekunden. Und nun?
Der Gast setzt sich dann hinein und genießt das Bad. Und es ist halt eben gut, wenn Sie Probleme mit dem Bewegungsapparat haben, bei Rheuma, Arthrose, Bandscheibenprobleme, verspannter Muskulatur oder wenn man halt so sehr gestresst ist, so zum Runterfahren, sind diese Bäder halt eine gute Sache.
Doch hier ist Vorsicht geboten, denn das Moor wurde zuvor auf 42 Grad erhitzt und gibt seine Wärme nun langsam an den Patienten ab. Dabei steigt seine Körpertemperatur um bis zu 2 Grad. Ein künstliches Fieber, das einiger Gewöhnung bedarf.
Wenn der Gast es nicht kennt, fangen wir mit 12 Minuten an und steigern das dann pro Bad. Maximal ginge dann 20 Minuten.
Doch woher kommt das Moor überhaupt und wo geht es hin? Luise Schrader deutet auf eine kleine unauffällige Tür. Ich bücke mich durch den engen Durchlass. Unversehens befinde ich mich in einer anderen Welt. Die Wohlfühlzone mit ihrer verpflichtenden Reinlichkeit, dem Fliesenglanz und den spiegelnden Edelstahloberflächen liegt hinter mir. Vor mir ein ungeschminkter Kellerflur. Die Luft durchsetzt mit einem feuchtmodrigen Geruch. Ich folge den quer zur Tür verlaufenden Betonwänden. Auf dem Boden kleine Wasserpfützen und Abdrücke von schweren Arbeitsschuhen. Über eine Rampe zu meiner Linken betrete ich eine weitläufige Halle. Mehrere Förderbänder zerschneiden den Raum. Rohre jeden Umfangs winden sich unter der Decke und in Bodennähe, verbinden drei sich riesenhaft aufbäumende Kessel mit je etwa 3 Metern Durchmesser. Gitterstege umrahmen hochstelzige Maschinentürme mit grünem Anstrich und orangen Motoren. Ich stehe inmitten der Moorverarbeitungsanlage, im Reich des Maschinenmonsters hinter der Wellness, das seinen Dompteuren volle Achtsamkeit abverlangt.
Man braucht sich hier bei dem Schalten, wenn wir alles mit Hand machen, braucht sich nur immer vertippen. Oder einen Schalter nicht richtig treffen, dann hat man richtig Arbeit. Wenn ein Band ausfällt und das staut sich irgendwo, dann darf man chippen.
Moorkoch Rolf Kubitz steht vor einem mannshohen Terminal. Mit einer Unzahl von Knöpfen, Anzeigen und Hochspannungshinweisen gebietet die Steuerzentrale der Anlage unmissverständlich nicht anfassen. Rolf Kubitz ist davon natürlich ausgenommen. Nach 4 Jahren ist der Produktionsablauf längst in Fleisch und Blut übergegangen.
Die einzelnen Stationen, wir haben draußen am Lager zum grob abtrocknen, weil das ist ja immer noch sehr feucht. Dann kommt es hier nebenan in die Halle und von da kommt er dann hier in den Vorbereitungstrichter und dann wird er durch diese Haspel, da ist eine Welle mit lauter Klauen dran und das ist so eingestellt, dass es, oder kann so eingestellt werden unten an der Anlage die Menge, wie viel der, also wie schnell er läuft und wie viel er abziehen muss.
Von der Haspel, die wie der Auffangtrichter 3 Meter tief im Boden eingelassen ist, liefert ein Förderband das Moor zur Vorsortierung in einer länglichen Maschine mit grünem Anstrich. Und die hat es in sich.
Da sind lauter Weizen drin und da wird das grobe Material festgehalten und so lange geschlagen, bis es immer stufenweise weitergeht. Und die Weizen laufen hier vorne ganz langsam und hinten werden die immer schneller.
Nachdem auf diese Weise zu große Klumpen zerkleinert und das Moor von Ästen und Wurzeln befreit wurde, geht es weiter zur Moormühle. Mit Diamantmessern wird das Moor hier endgültig fein gerieben. Doch nach dieser mechanischen Tortur ist der Naturheilstoff immer noch nicht fertig für den Patienten. So muss das feinkörnige Material für das Bademoor noch mit Wasser versetzt und in einem Kessel auf 42 Grad erhitzt werden. Das Packungsmoor bleibt hingegen breich und wird durch ein Rohr in einen anderen Kessel gepumpt. Und was passiert mit dem Moor nach Gebrauch? Rolf Kubitz führt mich über die Rampe aus der Halle in einen unauffälligen Raum mit einem großen gefliesten Becken.
Ich packe das dann hier wieder aus, beziehungsweise pumpe das Bademoor hier rein und dann wird das über die nächste Anlage nach draußen in den Teich hier gepumpt.
Und erst, wenn sich das gebrauchte Moor über 6 bis 7 Jahre wieder mit Pflanzenhormonen und Mineralstoffen angereichert hat, wird es erneut verarbeitet. Ein geschlossener Kreislauf. Doch eine Sache ist noch ungeklärt. Wie gelangt eigentlich das in Eimern abgefüllte Packungsmoor nach oben in den Therapiebereich? Die Antwort: mit kleinen Aufzügen, die links und rechts entlang des Ganges in die Wände eingelassen sind.
Jetzt haben wir nur noch 4 Stück davon, also für rechts und links, jeweils Herren und Damen, weil oben getrennt ist, die Bereiche. Und vorher hatten wir in der ersten Etage auch noch, beziehungsweise in der zweiten Etage, und da haben wir da hinten die alten Aufzüge noch.
Ein Aufzug schafft dabei 6 der 9 Kilo schweren Eimer. Über uns nimmt medizinische Bademeisterin Claudia Sänger gerade eine Sendung in Empfang.
Das ist dann wie bei Eaton Place der Aufzug.
Ein bisschen Spaß darf ruhig sein, denn auch wenn hier oben 20 Liegen für Voll- oder Teilkörperpackungen bereitstehen, Therapiebereich und Moorkeller sind gut aufeinander abgestimmt.
Der Moorkoch schickt das just in time hoch, er hat denselben Arbeitsplan wie ich und schickt das dann hoch, passend zur Uhrzeit. Ne?
Auf einem kleinen Handwagen schiebt Claudia Sänger das Moor zu einer Liege. Dort angekommen wird es auf einer ausgelegten Folie verteilt. Doch natürlich nicht beliebig.
Man muss darauf achten, dass man die Teile, die der Patient gepackt bekommen soll, halt sozusagen trifft. Ich packe jetzt hier eine normale Rückenpackung. Ist dann einmal Wirbelsäule, Schulter, Nacken und nochmal schön das Becken. Dann legt der Patient sich da rein. Dann legt man das Moor einmal um die Schulter, um den Nackenbereich. Und dann kommt normalerweise dieses Geräusch vom Patienten. Ah.
Ein Ausstoß des Wohlgefühls, für den jedoch viel beachtet werden muss.
Wo halt Verspannungen vorliegen, ob eine Bauch-OP da ist, ob Herzinfarkt, Schlaganfall da ist, ob eine Kopf-OP da ist oder ob Knie eingepackt werden soll, ob Rheuma vorliegt und man legt dann alles ins warme Moor. Es gibt natürlich auch Rheuma-Patienten, die kommen dann im Sommer und kriegen von oben bis unten alle Gelenke in kalt eingepackt, in 4 Grad. Und daran hängt es halt ab, wie fit auch der Patient ist und wo dann halt die Beschwerden sind. Wenn er fit ist wie ein Turnschuh, kompletter Rücken, Schulter, Nacken, 20 Minuten, ist einfach herrlich. Die Muskulatur kann super entspannen und der Patient selber auch.
Da bereits der nächste Gast im Flur wartet,
Morgen, komme sofort.
Bedanke ich mich für die interessanten Einblicke und mache mich auf Richtung Ausgang. Schließlich im Foyer eine Gelegenheit zur Erfrischung. Neben Pappbechern stehen auf einem Tisch einige Flaschen. Auf ihrem Etikett das Emblem der gräflichen Familie mit Leiter, Lorbeerzweig und 2 Löwen sowie der Aufdruck Bad Driburger Naturparkquellen. Die zugehörige Abfüllanlage liegt etwa 700 Meter westlich der Badehäuser und ist mein nächstes Ziel. Denn abgesehen vom gesundbringenden Moor sind es vor allem die Heilquellen, denen der gräfliche Park seinen Rang als Kureinrichtung verdankt. Dabei sollen bereits die alten Römer das Bad Driburger Wasser gewürdigt haben. Der profitbringende Verkauf parallel zum Kurbetrieb hingegen begann erst im Jahr 1949. Seitdem wurde die Anlage beständig ausgebaut, sodass man hier heute besser eine Warnweste trägt. Denn bei einer Tagesleistung von mittlerweile bis zu 200.000 Füllungen gehört das Manövrieren mit schweren Maschinen zum Alltag. Ansonsten verläuft der Produktionsprozess von der Flaschensortierung über ihre Reinigung, Kontrolle, Befüllung und Etikettierung bis hin zur Palettierung jedoch vollautomatisch, wie Betriebsleiter Michael Hilscher erklärt.
Die Mitarbeiter haben eigentlich mehr überwachende Funktionen, als dass sie tatsächlich händisch in den Prozess noch eingreifen.
Dementsprechend ist weniger körperliche Kraft, sondern vor allem ein gutes Auge gefragt. So überwacht einer der Mitarbeiter gleichzeitig die Flaschenreinigung, das Abschrauben der Verschlüsse sowie die Flascheninspektion. Dabei wechselt sein Blick fortlaufend zwischen den Maschinen hin und her. Im Wimmelbild der Flaschen erkennt er Störquellen sofort und greift routiniert ein.
Jetzt gerade hat er einen Flaschenklemmer gehabt, deswegen hat er die Maschine kurz angehalten, die Flasche entfernt und dann wieder neu gestartet.
Durch ihre überwachende Funktion haben sich bei einigen der 38 Mitarbeiter über die Jahre auch andere Sinne geschärft.
Wenn irgendwo eine Flasche nicht rund läuft oder beziehungsweise wenn sie klemmt, diese Geräusche, das hat sich über diesen langen Zeitraum so verinnerlicht, dass er dann auch gezielt oft hört und gar nicht sehen muss, wo der Stau ist, sondern dass tatsächlich allein durchs Gehör, aha, an der und der Stelle stimmt jetzt irgendwas nicht, da muss ich jetzt schnell schauen, was da jetzt gerade nicht richtig läuft.
Dabei gehören Flaschenklemmer oder vergleichbare kleine Zwischenfälle zum Tagesgeschäft und sind der Gesamtleistung der Anlage kaum abträglich. Anders beim Austausch einer ganzen Maschine. Denn bis die neue Etikettiermaschine 2016 ihren Platz gefunden hatte, waren einige Arbeitsschritte notwendig.
Demontage der alten Maschine, Ausbringung, Einbringung der neuen Maschine, Behältertransport dementsprechend neu wieder anschließen. Elektrische Verkabelung ist ein Punkt, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sodass wir da einen zweiwöchigen Stillstand hatten, bis wir dann wieder in Produktion gehen konnten.
Bei unserem weiteren Gang durch die Anlage weist mich Betriebsleiter Hielscher auf einige Motoren hin, deren Klang sich je nach Arbeitsauslastung verändert. Zusammen mit Flaschenklemmern, Reparaturen und Erneuerungen sind die akustischen Schwankungen der Motoren die einzigen Hinweise auf Variationen im sonst immer gleichen Fluss der Flaschen. Doch während diese als zählbare Einheiten unterhalb von Schienen an uns vorbeilaufen oder in Kisten zu Wolkenkratzern aufgetürmt werden, wird mir bewusst. In der Produktionsanlage der Naturparkwellen ist der Trab des ökonomischen Kalküls deutlicher zu hören als in anderen Bereichen der Unternehmensgruppe. So bleibt das Ziel der finanziellen Wertschöpfung vor allem im gräflichen Vier-Sterne-Hotel, dem Gräflicher Park Grand Resort, für den Gast zumeist als dumpfe Ahnung hinter der Willkommenskultur verborgen. Denn egal ob Komfort, Superior, Deluxe oder Junior Suite, die Gäste sollen sich wie die Ersten in ihren Zimmern fühlen. Schäden werden daher sofort gemeldet.
C-Klasse hier, in der 6002, am Wasserhahn, in der Badewanne. Da geht doch dieser Knopf für die Dusche hoch, ne? Da fehlt das Teil. Okay. So,
Cynthia Klaas ist Zimmermädchen im Gräflicher Park Grand Resort. Zusammen mit ihren 25 Kolleginnen ist sie für insgesamt 135 Zimmer zuständig, die sich auf 6 Logierhäuser verteilen. Auf dem Bett des letzten Zimmers für heute fehlt nur noch die Tagesdecke. Training inklusive.
Hier im Hedwighaus und im Doktorhaus sind die am schwersten. Also, da braucht man keinen Sport mehr.
Zumindest für heute ist der Kampf mit der Tagesdecke beendet. Doch die nächste Aufgabe wartet schon.
Ja, wir müssen jetzt hier irgendwie ein bisschen Herr der Lage werden.
Eines ist klar. Mit seiner Feststellung, früher war mehr Lametta, würde Opa Hoppenstedt alias Loriot hier ins Leere greifen. Denn Bettina Klatt, leitende Hausdame des Hotels, und Cynthia Klaas stehen inmitten eines Eldorados für jeden Weihnachtself. In einem ehemaligen Büro hinter der Rezeption glitzert und blinkt es aus unzähligen Kisten und Körben. Rote, türkise und blaue Kugeln neben silbernen Rentieren und goldenen Sternen. Doch was noch vor einigen Wochen insgesamt 12 Tannenbäume weihnachtlich zierte, sucht jetzt eine permanente Bleibe.
Wir haben keinen passenden Lagerraum, weil das alles zusätzliche neue Deko ist, die wir dieses Jahr gekauft haben. Und die hatte noch vorher keinen Platz und muss jetzt erstmal einen Platz finden.
Schließlich verschwindet die verwaiste Deko nach und nach über die Außentreppe im Keller des Hedwigshauses. Und mit ihr vorerst auch das weihnachtliche Gefühl von Wärme. Doch nicht weit entfernt wird heute Abend noch der Siedepunkt erreicht.
Service bitte!
Service bitte!
Service bitte!
Es ist Freitag, 20 Uhr. Im Pferdestall, dem gräflichen Rustikalrestaurant, haben sich 74 Gäste angekündigt. Für Küchenchef David Günther und Jungköchin Veronika Karsdorf heißt es ranklotzen. Denn kaum haben die 4 Bedienungen mit flinken Füßen eine Bestellung von der Anrichte fortgetragen, folgt bereits die nächste.
Okay, es kann bitte eine Keule, 5-mal Spaghetti davon, 3-mal normal, einmal ohne Knoblauch, einmal ohne Chili, 4 Pfannen und ein Gartensalat.
Wie immer auf der Karte, opulent Deftiges. Und zwar aus der Showküche. Denn gerührt und gebrutzelt wird unter einem riesigen metallenen Abzug inmitten der gut besetzten Bankreihen. Kulinarische Geschäftigkeit als Attraktion. Doch umfangen vom Köchellärm mit den Augen auf Löffel und Topf geht auch mal etwas unter.
Okay, wir können. Alles anfangen. Veronika, ich höre dich nicht. Was wir jetzt brauchen, zweimal Spaghetti, zweimal Burger, eine Pfanne ohne Filze und zweimal Rumpsteak.
Da die Koordination anderer Köche durch das laute Vorlesen der Bestellung auch zum Beruf gehört, ist nun Veronika an der Reihe.
Hier, lies vor.
Im ersten eine Karotte Ingwer ohne Lachs, ein Vitello, im zweiten ein gegrillter Kürbis und einmal Forelle.
Zwar war das eine der kürzeren Bestellungen, aber dennoch. Mit Grünkohl-Gnocchis und Kabeljaufilet in verschiedenen Töpfen und Pfannen, dem Anspruch, alles perfekt abzuschmecken und auf den Punkt gar zu haben, sowie dem Nachhall alter Bestellungen in den Ohren. Kaum den richtigen Löffel in der Hand, hätte ich schon wieder alles vergessen. Küchenchef David Günther muss die Überforderung in meinem Gesicht bemerkt haben.
Hier ist für dich, ess noch mal was, mein Junge.
Und das tue ich. An einem Tisch, der kürzlich frei geworden ist, koste ich vom Grünkohl. Insgesamt haben sich mittlerweile die Reihen gelichtet. Dabei war der Ansturm mit 90 Gästen am Ende des Abends sogar größer als erwartet. Aber längst nicht Rekord, wie Kellner Martin Cechovic erinnert.
An einem Samstagabend haben wir gut und gerne auch schon mal 130 gehabt. Das Höchste, was wir mitgekriegt haben, war 148.
Doch was zieht die Menschen eigentlich in den Pferdestall? Zumindest für Dr. Benisch und seine Ehefrau Adelgunde Fröhlich ist die Antwort klar.
Nach der Sauna das frische Bier.
Durst, erstmal Durst und dann auch ein bisschen Hunger noch. Abends sollte man ja nicht mehr so viel essen, dass man also so Schmankerl, würden die Bayern sagen, hier kriegt. Gell?
Ja. Da kann ich Ihnen die Suppen empfehlen. Die Suppen waren so lecker heute Abend, die habe ich mir notiert, die will ich mir zu Hause nachmachen.
Neben Hopfentrunk und leichter Kost gefällt einem anderen Gast vor allem das urige Ambiente.
Haben sie auch wirklich sehr schön hergerichtet, den Pferdestall. Man spürt ja quasi das Pferd noch in der Box nebenan trampeln.
Und tatsächlich, dunkelbraune Holzabschierung verstärkt mit schwarzem Stahl zwischen den Tischgruppen, Sättel an dunklen Pfosten und rostige Hufeisen an den Wänden. Im Jahr 1870 erbaut, strotzt der Pferdestall vor Verweisen auf seine Vergangenheit. Dabei ist es jedoch die alles einfassende Parkanlage, die das historische Erbe noch eindrücklicher vergegenwärtigt. Denn mit einigen 250 Jahre alten Bäumen wird hier jeder Moment der Vergangenheit zu einem fühlbaren Teil der Gegenwart. Eine gewachsene Geschichte, die für Heinz-Josef Bickmann seit 35 Jahren vor allem eines bedeutet: Abwechslung. So durfte der Chefgärtner bei einer Parkführung für Blinde tief in die Trickkiste greifen.
Ja gut, wie breit ist ein Baum oder wie dick ist ein Baum, das können die sich ja nicht vorstellen. Dann haben wir uns alle an der Hand genommen und sind dann oben und dann haben wir abgezählt. Und dann konnten sie sich vorstellen, wie das war. Oder Rhododendron, das Moor, wo die eingepflanzt werden, riechen. Dann gibt es viele Bäume, wo man an der Rinde tasten kann, grobe Rinde, feine Rinde. Manche riechen auch ein bisschen, manche haben etwas Haare an den Blättern. Eine ganz tolle Sache.
Heute steht jedoch für Herrn Bickmann und seine 11 Gärtner Routinearbeit auf dem Programm.
Meine Jungs, die machen die Flächen sauber. In den letzten Monaten oder seit Januar waren oft Stürme. Das heißt, alles Kleine, was auf den Bäumen sitzt, fällt runter auf die Wiese. Und bevor jetzt Ostern wird und wir müssen mit den Mähern über die Wiese fahren, müssen wir die Äste und alles, was so runtergefallen ist, beseitigen. Das haben wir dieses Jahr schon das dritte Mal gemacht, weil immer wieder, wenn wir sauber haben, kommt ein Sturm. Und dann ist wieder das Gleiche. Ich hoffe, das ist jetzt beruhigt mit der Wetterlage, dass es nur noch schön wird.
Denn davon hängt auch die Hauptattraktion des gräflichen Parks ab. Herr Bickmann deutet auf einige hintereinander angeordnete Hügel und Senken im sonst flachen Rasen. Die Unebenheiten sind durch Kiesflächen miteinander verbunden und von Beeten eingefasst. Insgesamt zieht sich die Anlage flussartig über etwa 150 Meter. Vor uns erstreckt sich der von dem niederländischen Gartenarchitekt Piet Udolf konzipierte Staudengarten. Hier hat 2008 alles mit 40.000 Frühblühern begonnen. Heute kann Herr Bickmann darüber nur müde lächeln.
Weiß ich, 40.000 Zwiebeln, das hört sich jetzt erstmal viel an. Für uns ist es aber nicht viel. 40.000 Zwiebeln ist eine Schubkarre voll, sagen wir mal immer so. Mittlerweile haben wir den Staudengarten auf 120.000 Frühblüher Zwiebeln erhöht. Und das ist natürlich schon eine Menge. Und man sieht ja schon, dass die jetzt anfangen zu blühen. Und wenn die voll in Blüte sind, sieht man eigentlich nur Zwiebeln. Nur Blüten, verschiedene Sorten und so soll es eigentlich auch sein.
Doch gerade solche Dimensionen fordern Besonnenheit bei der Farbwahl.
Was wir nicht im Staudengarten haben, ist Gelb. Weil Gelb ist eine ganz dominierende Farbe, da sollte man ein bisschen vorsichtig mit sein. Auch in unserem Rosengarten haben wir kein Gelb, weil das menschliche Auge zieht sofort auf diese gelbe Farbe und betrachtet einfach das weite Umfeld nicht mehr. Und deswegen haben wir Gelb gar nicht drin, sind also nur warme Töne, weiß, hellblau, rosa, rot, Pink in verschiedenen Farbtönen natürlich, aber Gelb haben wir gar nicht drin.
Und auch wenn die Farbpalette richtig zusammengestellt wurde, scheint die diesjährige Frühblühershow im Gräflichen Park dennoch bedroht.
Wir haben ein bisschen Rehwild hier im Park gehabt. Und die haben natürlich herausgefunden, dass diese frischen Tulpenknospen ganz lecker sind. Da haben wir jetzt einen Elektrozaun drumherum gestellt, um die zu retten. Weil wenn die dann wirklich mal ein paar Beete abfressen, da kommt dann nichts mehr hoch.
Dabei sind die Gärtner nicht nur für die Sicherheit der Gewächse verantwortlich, sondern auch für die der Parkbesucher. Gerade bei mehreren Alleen mit historischem Baumbestand ist Verkehrssicherungspflicht oberstes Gebot. Auf dem Weg zur Bestandsaufnahme im Rosengarten kommen wir durch die Lindenallee, wo Baumpfleger Paul Sorby mit Astkneifer und Helm gerade den Korb des Hubsteigers betritt.
Jetzt fährt er hoch und dann guckt er in den Bäumen nach, ob irgendeiner was versteckt hat.
Kaum oben angekommen, fallen bereits die ersten Zweige und auch gröberes Totholz kracht zu Boden. Herr Bickmann und ich verlassen vorsichtshalber den unmittelbaren Gefahrenbereich. Im Rosengarten angekommen, überprüft der Chefgärtner die Beete auf Fehlstellen.
Also hier kommen 25 Stück rein. Das hört sich jetzt erst viel an, aber in so einem Beet stehen 300 Stück. Also sind 25 Rosen, die man nachpflanzt, nicht viel. Und zum Sommer blüht das wieder richtig toll und es ist flächenmäßig dicht. Ja, man merkt, es ist Frühling, die Vögel zwitschern, der Specht klopft, genau, und die Taube gurt, eigentlich schön. Sowas kann man auch nur hören, ja, wenn man auch im Moment mal ruhig ist.
Und das sind wir, denn ohnehin endet hier mein Streifzug durch den Gräflichen Park, der tatsächlich etwas Versöhnliches an sich hat. Wie ein akustischer Stoßdämpfer umgibt er die verschiedenen Klangwelten hinter den Fassaden der still daliegenden Gebäude. Von unserem Standpunkt auf den Stufen zum Rosengarten scheint alles von einer Ruhe umfangen, die selbst Hölderlin noch heute zu schätzen wüsste.
Brot und Wein an Heinze. Ringsum ruht die Stadt, still wird die erleuchtete Gasse und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg. Satt gehen heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen, und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt, wohlzufrieden zu Haus, leer steht von Trauben und Blumen, und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt. Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten, vielleicht, dass dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann, ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit. Und die Brunnen, immer quillend und frisch, rauschen an duftendem Beet.
Sie hörten das Feature auf Streifzug durch den Gräflichen Park von Alexander Grassoff mit Hölderlin-Rezitationen des Paderborner Theaterschauspielers Wolfgang Kühnold.